75 Jahre. Eigentlich ein Grund für eine Party. Aber für das heutige Geburtstagskind könnte das die letzte Feier sein. 75 Jahre nach ihrer Gründung ist die NATO so groß wie nie. Und gleichzeitig wankt sie so stark wie nie. Ist dieses Jubiläum der Anfang vom Ende? Wir tauchen heute zum NATO-Geburtstag ab in die Geschichte des Verteidigungsbündnisses. Heute geht es um einen für alle und um die Frage, wie weit dieser Spruch bei der NATO tatsächlich noch zählt. Das klären wir heute mit Kai Küstner. Er ist NDR-Verteidigungsexperte und war jahrelang ARD-Korrespondent in Brüssel, dem Ort, wo die NATO ihr Hauptquartier hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 4. April. Hallo Kai.
Hallo, grüße dich.
Die NATO wird 75. Ist da Partystimmung angesagt bei der NATO?
Ich denke, von ausgelassener Partylaune kann da überhaupt keine Rede sein. Das liegt vor allem daran, dass die russische Bedrohung derzeit so groß ist, wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr, vielleicht wie nie zuvor in der Geschichte. Auch weil Russland mitten in Europa einen Krieg führt gegen die Ukraine gerade. Also es gibt eine Bedrohung von außen, die sehr, sehr groß ist. Und auch von innen droht der NATO ja Ärger, wenn nicht sogar das vorzeitige Ende, sollte Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt werden.
So should America be the leader of NATO or not necessarily?
I think NATO may be obsolete. It doesn't really help us. It's helping other countries. And I don't think those other countries appreciate what we're doing.
Also, es herrscht Dauerstress beim Bündnis. Und unter diesen Umständen wird man, denke ich, jetzt keine rauschende Party feiern. Man wird das Jubiläum würdigen, man wird es begehen. Vielleicht trifft so das Geburtstagskränzchen mit Kaffee und Kuchen besser als das rauschende Partybild. Das soll ja passieren beim Gipfel in Washington im Juli. Da soll das Jubiläum begangen werden. Vielleicht ist der Kaffeetisch sogar oval, so wie das bei den wichtigsten NATO-Treffen ja immer der Fall ist.
Ein Jubiläum gibt's auf jeden Fall, denn seit dem 4. April 1949 gibt es jetzt dann die North Atlantic Treaty Organization, also auf Deutsch die Nordatlantik-Pakt-Organisation. Dann schauen wir uns doch das fiktive Geburtstagskaffeekränzchen doch mal an. Wer würde denn da alles am Tisch sitzen? Also, wer gehört dazu?
Also ich würde mal sagen, da sitzen alle 32 NATO-Mitglieder, denn da könnte man ja jetzt schwer sagen, die Großen sitzen hier am Kaffeetisch und dann machen wir noch so ein paar Kränzchen nebenbei für die Kleineren. Also bei NATO-Abstimmung ist das ja auch immer so, die müssen immer einstimmig sein, deshalb sind auch alle gleichberechtigt. Also die Jüngsten in der NATO-Familie werden dabei sein, Finnland und Schweden sind ja gerade erst beigetreten. Auch die in den letzten 25 Jahren dazugekommenen Osteuropäer, die Balten, die Polen und dann natürlich die Gründungsmitglieder, also die USA, Kanada, die damals 1949 das Unternehmen begonnen hatten mit 10 europäischen Staaten. Damals war Deutschland ja noch gar nicht dabei. Das ist dann 1955 beigetreten. Aber auch Deutschland säße natürlich bei diesem Kaffeekränzchen mit am Tisch.
32 Mitgliedsländer sind es aus den USA und Europa. Es gibt ja auch manche, die wären vielleicht gern dabei, sind aber nicht eingeladen. Welche Länder würden denn gern dazugehören, tun es aber nicht?
Also ganz sicher gern mit am Tisch säßen zum Beispiel der Kaukasusstaat Georgien und natürlich die Ukraine eben, weil sie wissen, nur eine NATO-Mitgliedschaft hat auf Russlands Präsident Putin eine wirklich abschreckende Wirkung. Aber die Sache ist kompliziert. Ich will jetzt keine Geschichtsstunde draus machen, eine lange. Aber bei beiden, Georgien und Ukraine, wurde beim NATO-Gipfel 2008, gerade auf Druck von Angela Merkel damals und von Frankreichs Staatspräsident Sarkozy, die beide auf Russland Rücksicht nehmen wollten damals, eine Einladung für Georgien und die Ukraine zum Bündnisbeitritt ausgeschlagen. Es gab da nur die vage Zusage, dass sie eines Tages Mitglieder werden könnten. Und Georgien, um das Beispiel zu nehmen, gab sich wirklich alle Mühe, dann der NATO zu gefallen. Es dienten tausende Soldaten zum Beispiel in Afghanistan an der Seite der NATO. Und ich war ja mal Brüssel-Korrespondent und da verging wirklich kaum ein NATO-Treffen, bei dem die georgischen Journalistenkollegen nicht nachfragten, wann ist es denn jetzt soweit, wann werden wir denn jetzt endlich Mitglied? Da konnte der NATO-Generalsekretär immer nur schwammige Antworten geben. Und der Grund ist natürlich, dass Putin 2008, einige erinnern sich vielleicht, in Georgien ja einmarschiert ist.
Russische Truppen sind aus Südossetien auf die Stadt vorgestoßen und haben sie am Spätnachmittag eingenommen. Damit bedrohen sie nun auch die georgische Hauptstadt Tiflis.
Trotz der internationalen Kritik wollen die Russen auch weiterhin strategisch wichtige Punkte in Georgien kontrollieren. So werden, wie Moskau es nennt, russische Friedenstruppen weiter in der georgischen Hafenstadt Poti stationiert bleiben.
Jetzt ist das Problem: Sollte Georgien NATO-Mitglied werden, dann stünden sich NATO und russische Soldaten direkt gegenüber. Dann käme die Frage auf, müsste nicht die NATO helfen, diesen Teil Georgiens zurückzuerobern? Und was die Ukraine angeht, ist ja noch komplizierter. Da gibt es einen heißen Krieg. Deshalb hat die Ukraine, fürchte ich, derzeit keine große Chance, Mitglied im Club zu werden.
Okay, also die Ukraine und auch Georgien, die sind also nicht dabei. Die müssen quasi draußen bleiben, um mal in diesem Bild zu bleiben. Und drinnen schauen wir da nochmal hin. Wie ist denn da die Stimmung untereinander bei der Feier? Also ist das sozusagen eine Art harmonische Großfamilie in der NATO? Oder ist es vielleicht doch eher eine dieser Familienfeiern, bei der die Stimmung auch mal kippt?
Also bei der NATO kippt es immer mal wieder gerne. Jetzt könnte man auf den ersten Blick ja meinen, die NATO sei in diesem rüstigen Alter von 75 kraftstrotzend wie nie zuvor. Sie war ja auch dank eben den Beitritten von Finnland und Schweden noch nie so groß wie jetzt. Und man trägt ja auch gerne Harmonie, Stärke nach außen. Man redet ja von der größten und stärksten Allianz aller Zeiten.
The world's strongest military alliance.
Aber nehmen wir mal die Beispiele Türkei und Ungarn. Da herrscht natürlich keineswegs Harmonie. Die haben ja zum Beispiel, was den Beitritt von Finnland und Schweden angeht, diesen hinausgezögert. Die USA sind seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, erbost darüber, dass die Europäer und insbesondere die Deutschen viel zu wenig der finanziellen Last schultern. Oder gucken wir nach Südeuropa, Spanien, Italien, die schauen ja eher Richtung Mittelmeer. Die haben einen völlig anderen Blick auch auf die russische Bedrohung als die Osteuropäer. Sie tragen auch wenig bei zur Unterstützung der Ukraine derzeit. Die NATO befindet sich sozusagen im Dauerstress und das hat sich auch zum Jubiläum nicht geändert. Es gab damals, als ich über die NATO aus Brüssel berichtete, hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sich gerne ans Pult vorne gestellt.
NATO has responded to global challenges by adapting to meet them.
Und vor uns Journalisten immer wieder gesagt, wir haben Herausforderungen im Osten und wir haben Herausforderungen im Süden.
We are in the process of deploying 4 multinational battle groups to the eastern part of our alliance. To strengthen our deterrence and our defense. We are also stepping up our ability to anticipate and respond to crises in the south.
Und dazu hat er sich dann am Pult auch immer schön einmal nach links, einmal nach rechts eingedreht. Das haben wir als Journalisten damals gerne mal imitiert, hinter verschlossenen Türen. Womit er aber sagen wollte, die Bedrohung kommt eigentlich von allen Seiten und daran hat sich ja eigentlich nichts geändert für die NATO.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, auch zum ganz Grundsätzlichen. Warum sind denn überhaupt so viele Länder in die NATO eingetreten? Was ist die Aufgabe der NATO?
Also die Kernaufgabe oder sagen wir mal der Grund, warum die NATO überhaupt mal gegründet wurde, war die Verteidigung der Staaten des Bündnisses, wenn sie von außen angegriffen werden. Das war 1949 damals konkret. Der Schutz vor einem Angriff durch die ja von Stalin beherrschte Sowjetunion.
Dafür hat man ja den sogenannten Bündnisfall definiert. Was ist das nochmal genau, Kai? Kannst du es nochmal erklären?
Ja, das ist dieser berühmte Artikel 5. Das ist der wichtigste Artikel des NATO-Vertrags. Ich kann das ja mal vortragen. Da steht, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Das ist die sogenannte Beistandsverpflichtung. Ganz streng genommen, das wissen gar nicht so viele, ist auch vielleicht ein bisschen was für Feinschmecker, ist es so, dass die Bündnispartner jede Form der Hilfe leisten können, die sie für erforderlich halten. um auf die entsprechende Situation zu reagieren, wie es da heißt. Da steht also nicht, dass man streng genommen immer militärisch beispringen muss. Aber gleichzeitig erklären die NATO-Alliierten ja auch ständig, dass sie jeden Zentimeter des Bündnisgebietes verteidigen würden im Ernstfall. Also ist auch wieder klar, es muss militärisch reagiert werden. Darüber wird viel diskutiert in Verteidigerkreisen.
Also es ist eigentlich dieses Prinzip einer für alle, alle für einen. Und das ist natürlich wichtig für Mitglieder zu wissen. Alle stehen hinter einem, auch große, reiche Länder. Du hast eben gesagt, ursprünglich ging es darum, Angriffe der Sowjetunion im Kalten Krieg zu verhindern durch diese Abschreckungswirkung. Schon eine ganze Weile gibt es keine Sowjetunion mehr. 1991 ist die Sowjetunion zerfallen. Wenn das der Hauptzweck der NATO war, dann hätte ja eigentlich schon 1991 das letzte Jubiläum sein können, das letzte Geburtstagskaffeekränzchen, oder?
Ja, das erschien auch einigen damals so. Der Mauerfall, das Ende der Sowjetunion, das war eine entscheidende Wegmarke für die NATO. Damals war ja vom Ende der Geschichte die Rede, das westliche liberale Modell schien gewonnen zu haben. Einige haben auch vom Ende der NATO damals geredet, die man ja dann überhaupt nicht mehr brauchen würde. Aber die NATO hat sich immer wieder neu erfunden. Ich habe sie ja so richtig aus der Nähe kennengelernt bei Auslandseinsätzen und erst recht kurz danach dann als Korrespondent in Brüssel, wo sich das Hauptquartier befindet. Diese 90er, das war eine von Aufbruch, von Leichtigkeit geprägte Zeit. Russland sah man nicht mehr wirklich als Gefahr oder als Gegner. Man hat 97 die NATO-Russland-Akte unterschrieben. Das war eigentlich ein Angebot zur Partnerschaft damals. Einige träumten sogar von der Mitgliedschaft Russlands in der NATO. Wie wir wissen, ist daraus nichts geworden. Aber sie hat sich da ein neues Betätigungsfeld gesucht und hat das in Auslandseinsätzen gefunden. Fachleute nennen das ja Out-of-Area-Einsätze und das hat auf dem Balkan begonnen damals.
Das heißt, es gab sogar eine Annäherung mit Russland und gleichzeitig ja aber die sogenannte NATO-Osterweiterung, also den Beitritt von Staaten der ehemaligen Sowjetunion zur NATO. Das ist über einen Zeitraum von 20 Jahren passiert, also Stück für Stück.
Genau, dann kam aber der psychologisch extrem tiefe Einschnitt, der die Nachkriegszeit, wie viele sagen, dann auch endgültig beendet hat.
Und soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch.
Dieses Passagierflugzeug raste kurz nach 9 Uhr Ortszeit in einen der Bürotürme. Dabei handelte es sich offenbar um eine Maschine vom Typ Boeing 767 der American Airlines mit mindestens 60 Menschen an Bord. Eine Stunde nach den ersten Explosionen fielen die 414 Meter hohen Zwillingstürme des World Trade Center brennend in sich zusammen.
Damals haben die USA zum ersten Mal in der Geschichte und zum einzigen Mal in der Geschichte den Bündnisfall ausgerufen.
Mit der nötigen Einstimmigkeit rief die NATO den Bündnisfall aus. Auch wenn Einzelheiten geheim blieben, klar sei, dass die Terroranschläge in den USA vom Ausland aus geführt worden seien und nun als Angriff auf die ganze NATO betrachtet wurden.
Und daraus folgten dann der Angriff der USA auf Afghanistan, wo die Taliban ja die Drahtzieher dieses Angriffs, also Osama bin Laden und die Al-Qaida-Terroristen, beherbergten und auch nicht ausliefern wollten. Das sollte die NATO dann fast 20 Jahre beschäftigen. Und es war auch klar, dass zum Beispiel Deutschland dann an der Seite der USA sich in Afghanistan engagieren würde. Also am Anfang war das ja ein Erfolg. Die Taliban wurden hinweggefegt, deren Regime beendet. Aber dann hat man, muss man tatsächlich sagen, Fehler an Fehler gereiht. Man hat zum Beispiel mit den ehemaligen Kriegsfürsten in Afghanistan zusammengearbeitet. Man hat von Seiten des Westens die Korruption gefördert. Man hat demokratische Kräfte nicht so zugekommen lassen, etc. etc. Ich könnte da viel drüber erzählen. Und dann ist man eigentlich so 2009, 2010 erst so richtig aufgewacht, als die Bundeswehr im Grunde täglich in schwere Gefechte mit den Taliban verwickelt war und hat aber auch da noch die Augen teilweise fest zugedrückt, hat das lange nicht als Krieg bezeichnet, was da stattfand von Seiten der Deutschen, obwohl es längst Krieg war. Und dann ist mir als Korrespondent damals wirklich in Erinnerung geblieben, immer wieder dieser eine Satz des damaligen NATO-Generalsekretärs Rasmussen. Wir bleiben in Afghanistan, hat er bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt.
NATO will stay for as long as it takes to succeed. And I want to repeat that. As long as it takes.
As long as it takes, also solange es nötig ist. Das sollte die Botschaft sein an die Taliban. Glaubt man nicht, dass wir in unserer Unterstützung nachlassen und ihr gewinnen könnt.
Ein Versprechen, das so nicht gehalten wurde, auch mit den verbliebenen Ortskräften der Bundesregierung als Leidtragende. Dazu haben wir eine eigene FKM-Folge gemacht. Afghanistan, gebrochenes Versprechen heißt die. Verlinken wir euch in den Shownotes.
As long as it takes.
Und das ist ja im Grunde ein Satz, den wir heute auch vom Bundeskanzler Scholz so ähnlich hören mit Bezug auf die Ukraine. Nur der Beweis, dass man der Ukraine wirklich helfen wird, solange es nötig ist, der muss ja erst noch erbracht werden. Und Putin könnte aus meiner Sicht aus Afghanistan die Lehre gezogen haben, der Westen hält eben nicht Wort. Man ist da aus Ermüdung, aus Ermattung doch abgezogen, was letztlich dann ja zum völligen Zusammenbruch und zur Rückkehr der Taliban geführt hat. Das war schon schwer zu verkraften für die NATO. Deshalb würde ich auch tatsächlich sagen, 2012, 2013 befand sich das Bündnis in so einer Art Midlife-Crisis. Es wurde gefragt, wer wird die NATO überhaupt noch gebraucht? Was ist sie wert? Ist sie nicht viel zu alt? Muss man sie nicht ausmustern von irgendwas Jüngerem? Muss man sie nicht modernisieren? Das war genau diese Phase, als dieser Kampfeinsatz in Afghanistan im Abklingen war und man auch immer noch glaubte, Russland stellt eigentlich keine Bedrohung mehr dar. Das hat sich dann aber 2014 mit dem Einmarsch auf der Krim oder mit der Annexion der Krim schlagartig geändert.
Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland droht Moskau jetzt mit einem Militäreinsatz.
Russische Panzerwagen auf den Straßen der Krim heute Nacht. Die Situation eskalierte dramatisch.
Das Regionalparlament der Krim drängt immer stärker darauf, die Halbinsel von der Ukraine abzuspalten und Russland anzugreifen.
Russland baut seine Kontrolle über die Krim aus und verschärft damit die Spannungen auf der Halbinsel. Einen Tag nach der Unterzeichnung des Beitrittsabkommens hat das russische Militär dort mehrere ukrainische Stützpunkte eingenommen, darunter das Hauptquartier der Marine in Sewastopol.
Und plötzlich war die Bedrohung durch Russland wieder präsent. Wie hat die NATO darauf reagiert?
Also man hat sich im Grunde fast schlagartig von Seiten der NATO wieder auf die eigenen Wurzeln besonnen. Also darauf, wozu man ursprünglich mal sich gegründet hat, nämlich NATO-Mitgliedstaaten zu verteidigen. Und was die NATO nach 2014 konkret gemacht hat, ist, man hat die Ostflanke verstärkt.
Und ganz kurz, wenn wir von der Ostflanke reden, was heißt das dann genau?
Im Grunde verbergen sich dahinter die Staaten, die in den letzten 25 Jahren ja beigetreten sind. Also zum Beispiel die baltischen Staaten, Litauen, Lettland, Estland, aber auch Polen und dann runter in den Süden, also Rumänien, Bulgarien beispielsweise. Auch da wird ja heute in größerem Stil eben dafür gesorgt, dass Putin dort eben nichts anstellt. Man hat das die sogenannte Stolperdraht-Taktik genannt. Also Putin sollte signalisiert werden, wir stellen ja jetzt nicht dauerhaft tausende Soldaten an die Grenze, aber wir verstärken so, dass Moskau weiß, wenn er zum Beispiel im Baltikum irgendwas anzustellen versucht, dann bekommt er es mit der gesamten NATO zu tun. Man hat das aber, wie wir im Rückblick wissen, in einer eher moderaten, zurückhaltenden Art und Weise getan, weil insbesondere auch die Deutschen immer darauf gedrungen haben, den Dialog mit Moskau fortzusetzen, eben trotz des Landraubs mitten in Europa. Das war so eine Art NATO-Doppelstrategie, die man angewendet hat. Man hat den Druck erhöht auf der einen Seite, ohne gleichzeitig den Dialog zu beenden und zum Beispiel auch ohne Großprojekte wie diese Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aufzugeben. Hätte man Putin damals wirklich treffen wollen, hätte man ein klares Stoppschild aufgestellt. Und das ist auch ein Vorwurf, der immer wieder kommt, dass man damals Putin immer noch nicht richtig eingeschätzt hat. Das haben die Osteuropäer immer wieder so gesagt. Aber Deutschland in erster Linie und auch andere Staaten haben immer versucht, gleichzeitig Putin auch in gewisser Weise zu verschonen, auch wenn man schon Vorkehrungen getroffen hat an der Ostflanke.
Wladimir Putin hat die NATO ja auch immer wieder genannt als eine vermeintliche Begründung für den Angriffskrieg in der Ukraine. Konkret hat er da immer wieder gesprochen von der Ausdehnung des NATO-Blocks nach Osten, von der Annäherung seiner militärischen Infrastruktur an die Grenze zu Russland, die er offenbar als Bedrohung empfindet. Richtig? Das ist momentan ja ein großes Thema.
Also es gibt von Seiten Putins und von Russland durchaus diese immer wieder vorgebrachte Erzählung, die NATO sei Russland zu dicht auf die Pelle gerückt. Aus meiner Sicht lässt sich darauf entgegnen, das Hauptproblem für Putin ist eigentlich nicht die NATO, sondern er kann es nicht ertragen, dass Demokratien in seiner Nähe aufblühen, weil wenn die funktionieren, vor allem in Ex-Sowjetstaaten wie der Ukraine, dann wird das zur Bedrohung, weil dann die Bevölkerung bei ihm zu Hause in Russland auch auf die Idee kommen könnte, das wollen wir auch, dann wäre sein Herrschaftssystem in Gefahr. Aber das stimmt, es hält sich beständig die Erzählung, der Westen hätte Russland ja zum Beispiel auch versprochen, die NATO eben nicht nach Osten auszudehnen. Dazu sagt die neueste Forschung, die Sache ist zwar wie so vieles in der Welt kompliziert, aber dass es eine feste Zusage gegeben hat, ist schlichtweg Quatsch. Wir können uns das nochmal genauer angucken. Ein Vertrag oder eine schriftliche Zusage, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen würde, die gibt es nicht und die hat es auch nie gegeben. Im Gegenteil hat Russland ja damals zugesichert, die Souveränität der Ex-Sowjetrepubliken anzuerkennen.
Also, das heißt, seit 2014 ist die NATO besonders wichtig nochmal geworden. Ist sie dann eigentlich auch mit dieser neuen Aufgabe quasi raus aus der Sinnkrise?
Ja, das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen, dass Putin mit seiner Annexion der Krim diese Sinnkrise der NATO mit einem Schlag beendet hat, weil auf einmal klar war, sie wird wieder gebraucht. Es wurde wieder klar, warum sie so wichtig ist, weil es eben darum ging, dann Moskau zu verdeutlichen, komm bitte nicht die Idee, bei den Staaten, die der NATO angehören, irgendetwas anzuzetteln. Und die NATO hat ja dann auch 2014 in vielerlei Hinsicht umgesteuert. Nicht nur, was das Ausgeben von Geld anging, sondern auch, was die Rückversicherung der osteuropäischen Staaten anging.
Wenn wir jetzt schauen, wo wir heute stehen, dann nach diesen 75 Jahren. Die USA und Westeuropa stehen sich gegenüber mit Russland. Sind wir jetzt nicht eigentlich wieder ein bisschen da, wo die NATO mal losgelaufen ist?
Also in gewisser Weise ist die NATO tatsächlich mit 2014, mit der Annexion der Krim, schon zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und umso mehr heute nach dem Einmarsch in der Ukraine 2022. Und sie ist zurückgekehrt zu dem Zweck, zu dem sie ursprünglich mal geschaffen wurde, nämlich eine sich ausdehnende imperialistische Macht aus dem Osten irgendwie in Schach zu halten, beziehungsweise davon abzuhalten, oder abzuschrecken, sich weiter auszudehnen, also NATO-Partner anzugreifen. Jetzt kommt aber heute hinzu, dass der große Unterschied, die Welt ist viel komplizierter. Sie ist multipolarer geworden. Wie Wissenschaftler sagen, es gibt nicht mehr zwei große Machtblöcke. Es gibt zum Beispiel auch noch China, es gibt Indien, es gibt den Iran, der nach der Atombombe strebt und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt viel mehr Gefahrenzentren als im Kalten Krieg. Aber Russland ist ganz klar Gegner, auch wenn die NATO ja alles dafür tut, nicht selber Kriegspartei zu werden in der Ukraine, versucht nicht selber in diesen Krieg hineingezogen zu werden, sondern man setzt eben darauf, die Ukraine zu unterstützen, vor allem mit Waffen. Einige sagen, da hat sich viel bewegt, auch in Deutschland, da hat ein Mentalitätswandel stattgefunden, anfangs 5000 Helme geliefert und stolz drauf gewesen. Da ist ja viel passiert inzwischen. Andere sagen, das ist auch jetzt noch viel zu wenig. Wir müssten eigentlich so viel liefern, dass Russland diesen Krieg verliert. Und diese Diskussion findet in der NATO weiterhin statt.
Ja, so sieht es also aktuell aus. Und jetzt anlässlich dieser 75 Jahre NATO, schauen wir mal in die Zukunft. Wie geht's denn weiter?
Das ist natürlich so ein bisschen der Glaskugelblick. Ich würde jetzt erstmal sagen, die Midlife-Crisis hat die NATO hinter sich. Sie hat wieder eine Daseinsberechtigung. Sie wird eigentlich nicht mehr in Frage gestellt, ist sogar gefragter, gewollter denn je. Sogar Finnland und Schweden sind jetzt dabei, obwohl dort bis 2022 die Bevölkerung genau das nicht wollte, nämlich NATO-Mitglied werden. Jetzt sind sie doch alle unter das NATO-Dach geschlüpft. Aber Man stelle sich jetzt mal vor, die Ukraine verliert diesen Krieg und die NATO schafft es nicht, schnell genug und ausreichend zu liefern, dann wird eine Sinnkrise wieder beginnen im Bündnis. Dann wird man sich auch gegenseitig verantwortlich machen innerhalb der NATO für das Scheitern. Und dann wird die Bedrohung wachsen, weil Putin sich bestärkt fühlen könnte, weil er sieht, das funktioniert ja mit Völkerrechtsverletzungen. Er wird dichter an die NATO-Grenzen heranrücken. Das ist die Bedrohung von außen und dann ist da noch die Bedrohung von innen. Dann ist da auch noch Donald Trump, der möglicherweise wieder ins Weiße Haus einzieht.
Ja, Donald Trump könnte Stand jetzt rein theoretisch im Herbst ja nochmal zum US-Präsidenten gewählt werden. Und der hat sich in letzter Zeit ja sehr kritisch zur NATO geäußert. Was würde das für die NATO bedeuten, wenn er gewählt werden würde?
Ich halte die Gefahr für extrem hoch, wenn Donald Trump gewählt wird. Er war schon beim letzten Mal, 2018 zum Beispiel, kurz davor, die NATO zu zerstören. Und diesmal dürfte er jetzt keine Berater haben, die ihn noch davon abzubringen versuchen. Die hatte er beim letzten Mal noch. Also die transatlantische Abrissbirne, wie er auch damals genannt wurde, dürfte möglicherweise mit noch mehr Zerstörungswut sein Amt antreten. Er hat ja damals schon die NATO als obsolet, also als veraltet bezeichnet, hat sie verspottet. Und jetzt hat er im Wahlkampf ja wieder Zweifel gelassen, ob er die Verbündeten wirklich verteidigen würde. Er hat Anfang Februar vor seinen Anhängern mal erklärt, es hat mich, erzählte Trump damals, ein Präsident eines großen NATO-Landes gefragt, was machen Sie, wenn Russland uns angreift?
I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Das wurde dann gar als Ermutigung für Putin aufgefasst, NATO-Länder anzugreifen. Was das so verheerend macht, ist, wenn Putin den Eindruck bekommt oder auch nur der Hauch eines Zweifels besteht, dass dieser Beistandsartikel, der Artikel 5, wirklich gilt, dann ist das alles nichts mehr wert, weil dann die Abschreckung einfach nicht mehr da ist. Und wenn der wichtigste NATO-Staat, die USA, das tun, die ja auch einen Atomschutzschirm über uns, über Europa aufgespannt haben, dann wäre das aus meiner Sicht das Ende der NATO. Also da müsste Trump dann auch gar nicht mehr den Austritt formell erklären. Das Bündnis wäre auch so tot oder hirntot.
Wenn es dieses Militärbündnis nicht mehr gäbe, dann könnte das ja in der aktuellen Situation mit einem Krieg in Europa durchaus gefährlich werden, ne?
Genau, weil die Europäer eben nicht in der Lage sind, sich alleine zu schützen. Das gilt sowohl nuklear als auch konventionell. Da tun die USA ja im Moment noch jede Menge in Europa. Und wir sehen ja zum Beispiel auch, was die Unterstützung der Ukraine angeht, wenn die USA ausfallen, zum Beispiel Artillerie oder Munition zu liefern, dann sind die Europäer weitgehend hilflos. Es ist ja sowieso so, egal ob jetzt Trump gewählt wird oder nicht, die USA wollen und werden sich langfristig mehr China, dem Indopazifik, eigentlich zuwenden. Dafür wollen sie den Rücken frei haben. Nur das Problem ist, Europa macht bislang eigentlich keine Anstalten, das alles schultern zu können in absehbarer Zeit. Eigentlich wird die NATO nur zusammenhalten, wenn es so eine Art Arbeitsteilung gibt. Europa übernimmt die Abschreckung vor der eigenen Haustür. Also in Europa blickt eventuell auch Richtung Nahost und Nordafrika. Und die USA blicken mehr in Richtung China. Aber im Moment ist halt völlig unklar, ob Europa das in absehbarer Zeit hinkriegen kann.
Also das heißt, könnte es sein, dass dieses Bündnis, was es jetzt 75 Jahre lang gibt, vielleicht zwischendurch mal eine kleine Relevanzkrise hatte, jetzt aber gerade eigentlich wieder ganz wichtig ist, das letzte Mal Jubiläum gefeiert hat?
Auch das eine Glaskugelfrage, aber es ist genau so, die NATO ist einerseits kräftiger denn je, aber auch bedrohter denn je. Die NATO würde aus meiner Sicht sehr, sehr schweren Schaden nehmen und noch mehr unter Druck geraten, würde noch viel mehr Geld ausgeben müssen, wenn die Ukraine den Krieg verliert und den Beweis, dass man wirklich helfen wird, solange es nötig ist, wie Scholz ja immer betont, den muss man halt erst noch erbringen. In Afghanistan hat man eben nicht Wort gehalten, das weiß Putin auch. Und da ist am Ende auch Deutschland gefragt als wichtigste Wirtschaftsmacht in Europa. Auch uns steht hier eine Debatte an, die sicher kein Kaffeekränzchen wird. die fängt ja jetzt schon an. Wir unterhalten uns ständig übers Geld. Wir schaffen es jetzt 2024 vermutlich erstmalig, diese NATO-Zielmarke von 2% einzuhalten, also 2% der Wirtschaftskraft in die Verteidigung zu stecken. Jetzt hat der Kanzler versprochen, das schaffen wir auch über die Jahre 2028 und später hinaus. Nur dann ist die Frage, wo schneiden wir da rein? Wo muss dann gespart werden, um die Bundeswehr dauerhaft zu finanzieren? Also da stehen tatsächlich große Diskussionen an in einem Systemkonflikt zwischen Autokratien und unserem eher liberalen, demokratischen System. Und dafür muss man halt Geld in die Verteidigung stecken und das auch ausgeben.
Kai, danke dir, dass du da warst.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Kai Küstner hat uns mitgenommen durch das Auf und Ab in der Geschichte der NATO. Kai könnt ihr auch immer wieder im Podcast Streitkräfte und Strategien hören. Wenn ihr noch tiefer abtauchen wollt, in unserer letzten Folge haben wir uns ein besonderes Mitgliedsland der NATO genauer angeschaut. In Litauen grenzen NATO und Russland direkt aneinander. Dort wird die Angst derzeit immer größer. Kalter Krieg reloaded, Litauens Angst vor Putin, heißt die Folge, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Lisa Henschel. Produktion Laura Picerno, Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Güttler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's um Zwangsprostitution. Wir schauen uns an, wie Digitalisierung von Menschenhändlern genutzt wird. Und zum Schluss noch ein Hörtipp für euch. Lösungen statt nur Probleme gibt's in der neuen Staffel vom Wissenschaftspodcast Deep Science vom Deutschlandfunk. Ein Sonnensegel im Weltall gegen Hitze auf der Erde oder Musik, um Fische anzulocken. Bei Deep Science gibt's große und auch ein bisschen verrückte Ideen zur Rettung der Erde. Deep Science, den Wissenschaftspodcast des Deutschlandfunks, findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.